Kommen wir, wie eben schon angekündigt, zu unserem ersten Hauptthema. Diesmal alles ein bisschen zeitversetzt. Und da habe ich Dana wieder dabei. Und Dana, möchtest du uns erzählen, worüber wir reden?
Genau, wir reden über inhalative NO-Beatmung. Und zwar ist das ein Thema, was, glaube ich, relativ selten auch in anderen Häusern gemacht wird. Und ich kam auf die Intensivstation und hatte damit auch noch eigentlich vorher kaum Berührungspunkte. Und dementsprechend habe ich gedacht, das ist ein Thema, was man vielleicht dann doch mal aufarbeiten könnte und euch das ein bisschen näher bringen kann.
Super spannend, zumal ich auch gar keine Ahnung davon habe und somit in einer guten Position bin, um viel zu lernen.
Genau. Also, es geht bei NO, das ist Stickstoffmonoxid, im Endeffekt darum, dass wir eine Vasodilatation machen wollen. Und ich würde euch gerne erstmal so ein bisschen was über die Entdeckung und die Eigenschaften des Gases erzählen, dann über den Wirkmechanismus und dann gehen wir noch weiter zum Metabolismus der Anwendung und natürlich auch den Indikationen, allgemeinen Infos und so ein bisschen zu Vorsichtsmaßnahmen und dem Fazit. Und zwar ist NO, ausgesprochen Stickstoffmonoxid, ein geruch- und farbloses inertes Gas mit einer Dichte von 1,34 Gramm pro Liter. Und es entsteht unter anderem auch als unerwünschter Nebeneffekt bei Verbrennungsvorgängen, Zigarettenrauch, Autoabgasen und ist auch als Umweltproblemstoff bekannt. Und die medizinische Herstellung und die Applikation am Patienten sind insgesamt sehr, sehr kostspielig, was auch wahrscheinlich ein Punkt dafür sein wird, dass es nicht so häufig eingesetzt wird. Die Einheit von Stickstoffmonoxid, wie es verabreicht wird, wird in Parts per Million, also ppm, angegeben. Die Entdeckung 1970 erfolgte relativ gleichzeitig durch drei unterschiedliche Forscher. Und zwar zum einen Herrn Furchtgott, Herrn Ignaro und Herrn Murat, die dann auch 1998 mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet wurden. Und das Ganze hatte da zu dem Zeitpunkt von Herrn Furchtgott noch einen anderen Namen, und zwar Endothelium-Derived Relaxing Factor. Und es zeigte eben schon damals sich eine gewisse Wirkung auf die glatte Muskelzelle, weshalb man dem NO auch Steuerungsfunktionen im Körper zugeschrieben hat. Der Wirkmechanismus ist eben vorwiegend, das habe ich eben schon gesagt, vasodilatatorisch. Und zwar wird es auch für den Körper oder von dem Körper selbst für genau diesen Zweck synthetisiert. Also es ist ein Botenstoff, der die Endothelzelle mithilfe des Enzyms der NO-Synthase aus L-Arginin, wir erinnern uns an die Biochemie, bildet. Und dann wird es über die lösliche Guanylatcyclase aktiviert, wodurch dann GTP sozusagen gefördert wird. Und dann kann die Muskelzelle sich dadurch relaxieren. Man senkt insgesamt den pulmonalarteriellen Widerstand und als Folge sinkt dann auch der mittlere pulmonalarterielle Druck. Und bei einer lokalen Applikation von NO, wie wir das bei der inhalativen NO-Therapie machen, ist es eben selektiv vasodilatatorisch und verbessert das Ventilations-Perfusionsverhältnis. Und dies zeigt sich dann in der Regel auch in einer Verbesserung der Oxygenierung. Zusätzlich gibt es aber auch noch gewisse Effekte, die schwach bronchodilatatorisch beschrieben werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel, und das kennen wir im Zweifel auch von Sildenafil, einsetzen, dann ist das Ganze so, dass wir eine komplette systemische Wirkung auch haben. Und es kann sich im ungünstigsten Fall auch der Rechts-Links-Schand durch eine ungünstigere Verteilung von Ventilation und Perfusion auch vergrößern. Zum Beispiel dann, wenn eher schwach belüftete Areale der Lunge durch diese NO-Applikation noch zusätzlich besser perfundiert werden und dadurch dann im Endeffekt ja sich ein schlechteres Verhältnis darstellt. Eine weitere Wirkung ist einmal NO auf die Thrombozytenaggregation, auf die Makrophagen, und es wird aber kein Effekt durch Katecholamine beschrieben, also dass sich da die NO-Wirkung irgendwie verändert. Die Wirkdauer von Stickstoffmonoxid beträgt nur wenige Sekunden. Und die Halbwertszeit sind ungefähr 4 bis 8 Sekunden. Das begründet sich einfach darin. Im Körper oxidiert dann Stickstoffmonoxid mit Sauerstoff zu Stickstoffdioxid, was dann im Endeffekt umgewandelt wird in NO2, also Nitrit, und NO3, Nitrat, sowie Wasserstoff. Zusätzlich wird im Körper NO dann rasch auch noch durch Hämoglobin inaktiviert. Es entsteht NOHB, was dann zu Methämoglobin oxidiert. Darauf komme ich dann später auch nochmal zu sprechen, dass das ein Problem sein kann in der NO-Behandlung. Als Endprodukt haben wir also NO3, HNO3 und HNO2, und in höheren Konzentrationen könnten die auch ätzend auf das Lungenparenchym wirken. höhere Konzentrationen, gehe ich später auch nochmal darauf ein, wie viel das dann darstellen würde. Nebenwirkungen hatten wir gerade ja schon genannt. Methämoglobinspiegel kann erhöht sein. Hier denken wir an das Antidot Methylenblau und Ascorbinsäure. Man kann auch gegebenenfalls durch die Wirkung auf die Thrombozytenaggregation Gerinnungsstörungen beobachten und gegebenenfalls bei Dosierungen deutlich größer 50 ppm kann sich auch ein toxisches Lungenödem zeigen.
Genau, ich will das nur einmal kurz zusammenfassen, um das nochmal so wiederholungsaspektmäßig. Also wir haben ein reaktionsarmes Gas, was aber zu einer Verbesserung des Ventilations-Perfusionsverhältnisses führen soll. Also ich unterstelle das jetzt einfach mal, weil das die Theorie dahinter ist und was auch noch so ein bisschen bronchodilatatorisch wirkt. Aufpassen müssen wir bei Viagra, aber es gibt natürlich auch noch einige andere. Und ja, es hat keine Auswirkungen auf den Katecholaminbedarf und kann die Durchblutung, die Blutungsneigung negativ beeinflussen, also kann zu Gerinnungsstörungen führen. Es ist, wie wir Anästhesisten es lieben, ein sehr kurzwirksamer Stoff. Das heißt, wir machen ihn an und er wirkt und wir machen ihn wieder aus und er wirkt nicht mehr. Damit können wir umgehen.
Das ist richtig, ja.
Ich sag mal so. Genau.
Genau.
Okay, dann mach weiter.
Zur Anwendung. Also Voraussetzungen sind natürlich eine generell ausreichende Ventilation. Also wenn wir jetzt ein Ohr einsetzen und einfach nichts mehr in die Lunge bekommen, dann wird uns das jetzt auch nicht weiterhelfen. Und man muss vielleicht vorher auch über eine Beatmungsoptimierung in Form von Verbesserung der Ventilation überlegen, bevor man die Inotherapie, also die inhalative NO-Therapie, einsetzt. Bei folgenden Erkrankungen kann das Ganze von Vorteil sein. Die Studienlage, das muss man aber auch sagen, ist relativ gering, weil es einfach nicht so häufig eingesetzt wird. Deswegen ist das alles so ein bisschen mit Zurückhaltung zu genießen, sozusagen, was ich hier auch vorstelle. Also bei folgenden Erkrankungen kann es vorteilhaft sein. Bei einem ARDS, bei einer pulmonalen Hypertonie, unter anderem auch schon mit Remodeling, also Umbauveränderungen der Lunge, die den pulmonalvaskulären Widerstand erhöhen. Bei einer PPNH, also einer pulmonalen Hypertonie bei Neonaten, bei einer Rechtsherzinsuffizienz ohne pulmonale Hypertonie und auch bei einer Sichelzellanämie. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber da ist es mittels einer Veränderung der pulmonalen Zirkulation begründet. Wie können wir die Indikation der Inotherapie diagnostisch beurteilen? Man kann zum Beispiel eine Echokardiographie, so wurde es in einem Paper dargestellt, durchführen und Geübte können da auch den pulmonalvaskulären Widerstand beziehungsweise den rechtsventrikulären Druck abschätzen. Jetzt würde ich gerne noch einmal auf die pulmonale Hypertonie und den pulmonalarteriellen Hypertonus eingehen. Und zwar habe ich hier dann nochmal den Herold von 2019, den ich zu Hause hatte, bemüht, dass eine pulmonale Hypertonie eine chronische Erhöhung des PAP-M, so wird es im Herold genannt, ich kenne es auch unter M-PAP, also der pulmonale Arteriendruck in Ruhe über 25 mm Hg ist. Und Ursachen können zum Beispiel eine Linksherzerkrankung sein, eine Dysfunktion oder eine Klappenerkrankung, durch Lungenerkrankungen wie COPD, interstitielle Lungenerkrankungen, schlafbezogene Atemstörungen, wir denken da an das OSAS oder auch eine Höhenexposition oder auch ganz multifaktoriell andere Genesen. Und hier entsteht durch ein Remodeling, also wieder dieser Umbauprozess, eine Erhöhung des pulmonalvaskulären Widerstandes, dadurch eine Rechtsherzbelastung und dadurch auch ein Rechtsherzversagen in der Endstrecke sozusagen. Bei der pulmonalen arteriellen Hypertonie ist es so, dass hier auch wieder der MPAP über 25 mm Hg in Ruhe ist und zusätzlich noch ein pulmonalarterieller Verschlussdruck, der PAVP, kleiner 15 mm Hg und der pulmonalvaskuläre Widerstand, PVR, genannt über 240 Dünen mal Sekunde mal Zentimeter hoch minus 5. Klar, wer kennt diese Einheit nicht? Also hier sind die Ursachen idiopathisch, hereditär, Medikamenten oder Drogen assoziiert. Da waren noch eine ganze Menge weiterer. Ich habe jetzt so das Wichtigste zusammengefasst. Oder auch durch Bindegewebserkrankungen, HIV, portale Hypertension und weitere.
Genau. Ich wollte nur kurz einmal einhaken und sagen, wenn man jetzt keine inhalative NO-Therapie zur Verfügung hat und diese Krankheitsbilder hat, dann macht man in Akutsituationen was? Hochdosis Sauerstoff. Weil Euler-Lilly-Stunt-Effekt.
Ahoi.
Ahoi. Wir wollen eine pulmonale Vasodilatation erreichen, um den restventrikulären Widerstand zu minimieren. und somit das rechte Herz zu entlasten. Nur für alle, die da jetzt in der Notaufnahme, im Rettungswagen oder im kleineren Krankenhaus stehen und denken, ich kann da gar nichts machen. Es gibt zumindest Krücken, die man sich auch helfen kann.
Gut, dann komme ich mal zu allgemeinen Informationen und der Anwendung. Also NO wird üblicherweise in der Dosierung zwischen 5 ppm und 40 ppm appliziert. Und es gibt Berichte bzw. Studien, wo 500 bis 1000 ppm dann letal sind. Ich habe das noch nie in solch hohen Dosierungen gesehen. Ich wüsste auch gar nicht, wie das gehen würde, aber dass man das einfach mal gehört hat. In der Größenordnung von 5 bis 40 ppm ist eine besondere expiratorische Gasabsaugung nicht unbedingt zwingend notwendig. Was aber notwendig ist, ist ein Injektormodul für das Gas sowie ein Befeuchtertopf, der hinter dem Injektormodul angeschlossen wird. Und hierbei gilt der Merksatz, INO geht durch das Wasser. Also man muss den sozusagen hinter dem Modul anschließen. Nach dem initialen Anschluss kann es primär erstmal zu einem Blutdruckabfall kommen. Das ist eine Umverteilung des Blutes, logischerweise. Wir wollen ja eine Vasodilatation machen. Auch wenn die nicht primär systemisch wirkt, kann einfach ein Blutdruckabfall stattfinden. Möchte man synergistische Effekte nutzen, so kann man vorher noch ein Recruitment-Manöver durchführen, damit man einfach nochmal die Ventilations-Perfusionsverhältnisse verbessert. Hier aber die Anmerkung, auch ein Recruitment-Manöver ist natürlich, unterliegt einer Indikation. Man sollte das jetzt nicht einfach so machen. Es kann hämodynamisch relevant sein. Und da muss man auch vorsichtig sein, dass man da jetzt nicht einfach irgendwie mal das eben ohne Indikation macht. Es besteht selbstverständlich die Notwendigkeit einer adäquaten Überwachung. Das ist also vorwiegend auf einer Intensivstation sollte das durchgeführt werden. Und leider sind die Messungen der verabreichten ppm öfter mal zum Teil auch fehlerhaft. Die Erfolgsquote beläuft sich auf ungefähr 60%. Das heißt, man sieht eigentlich relativ frühzeitig, ob die Therapie anschlägt oder nicht. Es gibt nämlich auch komplette Non-Responder von der Therapie. In dem Rahmen wird auch diskutiert, ob die Veränderung des Ventilations-Perfusionsverhältnisses bei einer pulmonalen Hypertonie dazu beiträgt, dass das Schandvolumen vielleicht zunimmt. Das hatte ich ja eben auch schon mal erwähnt. Und somit die schlechter ventilierten Bereiche nun besser perfundiert werden. Und daher könnte dieses Non-Responder-Dasein begründet sein. Einige Patienten reagieren auch paradox auf NO mit einer akuten Verschlechterung durch eine Erhöhung des MPAP und des PCVP. Genau, eine Tachyphylaxie, also ein Gewöhnungseffekt, besteht nach den aktuellen Studien nicht. Und wenn wir jetzt auf eine Beendigung der Therapie bzw. auf ein Weaning zu sprechen kommen, ist es so, dass bei der Beendigung der Therapie darauf zu achten ist, dass es nicht zu einem abrupten Absetzen kommt, da auch Rebound-Effekte auftreten können und sich eine verstärkte Vasokonstriktion zeigen kann. Da habe ich ein Paper gelesen von Herrn Frémery vielleicht. Ich weiß es nicht ganz genau.
Ja, ein Professor Frémery, das ist nicht der, aber deswegen.
Kann auch so, ja. Perfekt. Der bei der neonatalen Versorgung, wo das ja auch sehr häufig eingesetzt wird und wo es ein paar mehr Studien gibt, folgendermaßen vorgeht. Und zwar einmal bei größer 10 ppm sollte immer erstmal eine Reduktion auf 10 ppm erfolgen. Wenn dann ein Sättigungsabfall von größer 2% stattfindet, können die ursprünglichen Einstellungen wieder hergestellt werden. Ab 10 ppm macht er dann oder schlägt er eine Reduktion in 1 ppm Schritten vor. Und bei der weiteren Entwöhnung ist es meistens so, dass man eine längere Phase mit einer recht niedrigen NO-Zufuhr braucht, damit die Patienten sich daran ganz sukzessive wieder gewöhnen bzw. entwöhnen können. Hier entsteht nämlich eine Inaktivierung der endogenen NO-Synthase und dadurch ist man da so ein bisschen langsam und vorsichtig. Gerade so die letzten, also jetzt mal ganz aus Erfahrung gesprochen, die letzten 5 bis 2 ppm sind manchmal echt lange noch drin.
Okay.
Genau. Vorsichtsmaßnahmen. Was ist wichtig? Was sollten wir regelmäßig kontrollieren, wenn wir eine Inotherapie machen? Wichtig ist die regelmäßige Kontrolle von Blutparametern, wie zum Beispiel dem Methemoglobin. Wir haben das bei unserer BGA mit dabei.
Ja, auch.
Der Wert soll da kleiner 5% sein des Gesamt-HBs. Gerinnung sollte regelmäßig kontrolliert werden, weil wir ja auch von der Thrombozytenaggregation gesprochen haben. Gegebenenfalls muss da auch gegengesteuert werden. Und aufgrund der Entstehung von Nitraten und Nitriten sollten auch die Retentionsparameter überwacht werden. Da wäre das NO2-Ziel kleiner 3 ppm. Wobei wir das jetzt nicht regelhaft mit den ppms NO2 überwachen, sondern vorwiegend einfach die Retentionsparameter. Wir gehen noch einmal kurz auf die Methemoglobin-Intoxikation ein. Symptome können da sein Zyanose, Kopfschmerzen, Dyspnoe, die ist so eine schiefergraue Hautfarbe, Bewusstseinseintrübung, Krampfanfälle und Azidose. Und die klinischen Symptome sind aber meist erst ab einem Methemoglobin von größer 35% des Gesamthämoglobins, zumindest so laut Herold. Das ist also eine Zyanose ohne erkennbare pulmonale oder kardiale Ursache. Und das Antidot wäre hier Methylenblau, 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, oder Toluidinblau, 2 bis 4 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, sowie die Ascorbinsäure, also Vitamin C.
Da haben wir ja auch einen super Artikel von Ines.
Jetzt ist es so, dass NO ja relativ häufig an größeren Zentren eingesetzt wird, die auch eine Kardiochirurgie haben. Deswegen möchte ich auch einmal auf den Einsatz in der Kardiochirurgie nochmal eingehen, weil wir eben ja das Ganze einmal zum Rechtsherzversagen, aber einmal auch zur Lungentherapie in Anführungszeichen einsetzen können. Und hier würden wir es eher dann für das Rechtsherzversagen einsetzen. Gerade im Rahmen einer Herztransplantation kann man auch sehen, dass schon präoperativ ein erhöhter pulmonalarterieller Widerstand besteht, weil das Herz natürlich vorher schon einfach schlecht war und dann präop das Ganze in der Lunge sich schon so etabliert hat, in Anführungszeichen, und postoperativ dann auch nach der Transplantation schwierig werden kann und das Spenderherz belasten kann. Und da könnte einfach eine Inotherapie zur Verminderung der Rechtsherzbelastung erwogen werden. Im Rahmen dieser Behandlung zeigte sich insgesamt keine Veränderung des zentralvenösen Drucks, des mittleren arteriellen Blutdrucks und des systemischen Widerstands, des SVR, oder auch des Cardiac Index, sodass man das eigentlich relativ gut auch verwenden kann. Yu et al. Beschreiben sogar bei pädiatrischen Patienten, die eine kardiochirurgische Intervention brauchten, eine Verbesserung der Lungendurchblutung, des systemischen Blutflusses und des Cardiac Output. Jetzt habe ich noch ein Paper gefunden zur inhalativen NO-Therapie im Rahmen einer Covid-19-Erkrankung. Da ist es aber so, dass die Datenlage, zumindest das, was ich finden konnte, relativ mau ist. Deswegen möchte ich da jetzt auch nur auf dieses Riccardolo-Paper eingehen. Das sind Riccardolo et al. Das sind natürlich auch unten in den Quellen, kann man das alles sehen. Genau, das ist eine kleine Übersichtsarbeit aus dem Journal of Breath Research aus Dezember 2020. Hier konnte erneut herausgearbeitet werden, dass die Oxygenierung bei Patienten mit Hypoxämie bei einer Inotherapie mit 30 ppm verbessert werden kann. Und auch ein kurzer Stoß mit einer sehr hohen Anzahl an ppm. Und zwar wurden da 1000 ppm genannt. Und deswegen, da bin ich sehr skeptisch, wurde gegebenenfalls als protektiv angegeben. Wie die verabreicht haben. Normalerweise ist Inotherapie ja eher bei kontrolliert beatmeten Patienten eingesetzt. Da ging es jetzt darum, dass eine präventive Maßnahme gemacht wird durch diesen NO-Stoß. Wie die das eingesetzt haben, habe ich bislang jetzt noch nicht so rausfinden können und bin halt auch eher etwas skeptisch, weil vorher genannt wurde, dass 500 bis 1000 ppm letal sind. Aber interessante Meinung auf jeden Fall. Genau, ich würde gern einmal insgesamt ein Fazit setzen. Die Inotherapie ist keine kausale, sondern immer nur eine symptomatische Therapie. Zum einen zu einer vorübergehenden Besserung der Oxygenierung können wir sie einsetzen, zum anderen aber auch zu einer Verminderung der Rechtsherzbelastung. Und man kann also sagen, dass sich die kurzfristigen Parameter des Gasaustauschs durch die Inotherapie durchaus verbessern können. Wir gewinnen also Zeit. Eine Verbesserung des Outcomes oder eine Verminderung von ventilatorfreien Tagen konnte bislang aber noch nicht beobachtet werden. Es gibt Anhaltspunkte, dass zum Beispiel eine ECMO-Therapie aber dadurch weniger häufig eingesetzt werden musste, also vermieden werden konnte. Eine Routineapplikation sollte dennoch nicht stattfinden. Und sofern die Grunderkrankung nicht heilbar ist, ist auch der Einsatz einer Inotherapie ganz, ganz kritisch zu hinterfragen, weil es, wie gesagt, keine kausale Therapie ist. Trotzdem finde ich insgesamt eine sehr interessante Therapie. Und wenn man damit zu tun hat, sollte man vielleicht das Genannte auf jeden Fall wissen.
Ich habe tatsächlich mitgenommen, mal abgesehen von Methemoglobinämie und Verbesserung des Ventilations-Perfusionsverhältnisses, dass es teuer ist und keine klare Evidenz dafür gibt, was natürlich auch erklärt, warum das rein an Zentren gemacht wird, weil eine teure Therapie ohne starke Evidenz ja immer an den Zentren gemacht wird, die das auch irgendwie kreuzfinanzieren können.
Das ist richtig, auf jeden Fall.
Aber trotzdem super spannend. Vielen, vielen Dank für den Einblick in deine Arbeit oder eure Arbeit bei euch auf der Intensivstation.
Gerne. Das Codewort für die NO-Beatmung ist Nitrit.